Guten Morgen, liebe Leute. Willkommen bei So war's Nummer 9, der unglaublichen Fortsetzung von meiner Mittelalter-Sendung. Ihr hört Radio B138. Es ist hoffentlich Samstagvormittag, wenn die Welt nicht untergegangen ist. Wir schauen ja alle Enterprise und mit Zeitverschiebungen ist ja das nicht so. Zeitverschiebung ist eh ein gutes Thema. Ich bin nämlich gerade beim Stefan Reisenzahn in Haag. Wir nehmen gerade zu dem Thema der heutigen Sendung auf. Und zwar lautet es Instrumente und ihr Bau. Zu Gast bei mir sind die Gasselspieler und eine Pfeife. Die Pfeife.
Danke.
Das ist offiziell mit. Die total ernsthafte Sendung, oder?
Ja.
Eindeutig.
Voll. Sie mit Y.
Ja, ja. Und ja, hey, stellt euch einmal vor, bitte.
Ja, ich bin der Stefan Reisenzahn. Zum Instrumentenbau bin ich gekommen durch einen Mittelaltermarkt, 1992 in Burgstall, nein, in Böchlern. Da habe ich die erste Drehleier in meinem Leben gesehen. Und ich wollte eine bauen, weil es mir so gefallen hat. Und im Endeffekt bin ich dann mal Instrumentenbauer geworden, im zweiten Bildungsweg.
Komplett die Lehre gemacht und so weiter?
Die Schule gemacht, ja. 3 Jahre Schule. Im Zuge dessen, dadurch, dass die Drehleier ein mittelalterliches Instrument ist, habe ich mich für historische Instrumente interessiert, die ich dann auch spielen wollte. Das war eben Laute, Drehleier, Dulzimmer, Psalter. Und auf die Mittelaltermärkte habe ich dann in Harry Bender kennengelernt. Der wollte unbedingt eine Drehleier haben. Und die wollte Mittelalterzeit haben. Nachdem er Schneider ist, haben wir einen Tausch gemacht und seitdem spielen wir auch miteinander.
Ja. Genau. Ja. Wie bist du dazu gekommen, Ari?
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Zur Mittelaltermusik über den Stefan. Das heißt, mir hat Mittelaltermusik immer sehr gut gefallen. Und über den Stefan habe ich nachher eigentlich endlich die Möglichkeit gehabt, Mittelaltermusik mitzumachen, sage ich einmal. An sich habe ich Percussion gespielt, weiß ich nicht, viele Bands, aber eigentlich Rockmusik. Und irgendwann auch einmal Volksmusik, wobei Volksmusik zu betonen, deutschsprachige Volksmusik. Ja? Also keine volkstümliche oder volkstümliche, sondern wirklich Volksmusik. Und spielen tue ich. Was steht da? Krawallgeräte. Das ist nicht so sicher. Sondern eine Trommel kann durchaus ein sehr diffiziles Instrument sein.
Ja? Du spielst ja nicht nur bei den Gasselspielern, sondern Nein. Du bist ja auch bei anderen Kombos auch noch dabei.
Naja, ich bin bei einer anderen Combo, bei Bellicotten. Mhm. Dann machen wir so Fantasy-Fuck, sagen wir mal. Man weiß nicht, was das genau ist. Mhm. Ja, ist so. Was einem halt so einfällt beim Spielen. Gell? Aber das Wichtige ist eigentlich die vielen Projekte mit den Gasselspielern.
Aha.
Ja? Angefangen haben wir ja, habe ich mit dem Stefan oder der Stefan mit mir mit den Mittelaltermärkten mit Markt- und Tanzmusik. Ja. Und mittlerweile geht es aber doch in verschiedene Richtungen. Ja. Eben mit Stefan gemeinsam auch haben wir dieses Weihnachtsprogramm gemacht, alte Weihnachtslieder, mhm. Was ein Teil der Gasselspieler ist.
Was ist da drauf, wenn ich fragen darf? Jetzt Stilrichtung.
Stilrichtung.
Ist das mittelalterliches oder?
Naja, mittelalterlich kann man nicht wirklich sagen.
Vom Instrumentarium her schon, ja. Aber ja. Die Lieder sind ja. Verruhig.
Aber die bis ins Barock.
Kreuz und quer, oder?
Ja.
Ah,
okay. Was man jetzt so
schön
alte
Weihnachtslieder,
okay.
Die man teilweise nicht so oft hört.
Also auch familientaugliches.
auf jeden Fall.
Unbedingt.
Okay, ja, ja.
Unbedingt Familientag.
Ist ja nicht so, ja.
Ja, 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 ja. Und das nächste Projekt der Gasvollspieler ist jetzt wieder ein Volksliederprogramm. Mhm. Deutsche Volkslieder. Deutschsprachige, man muss vorsichtig
sein. Ja, 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 ja,
deutsche deutschsprachige Volkslieder. Wo aber der Stefan nicht mitmacht. Mhm. Sowas gibt es bei Gasvollspielern mittlerweile auch. Es gibt viele Leute und die einen machen das, und, aber alles heißt Gasvollspieler.
Wie viel seid ihr? Oder wie viele Leute haben die
Gasvollspieler? Ja, eigentlich sind wir, wenn wir jetzt im Matthias schon mitrechnen, sind wir eigentlich 6 Leute.
Aha. Ja. Wie seid ihr geografisch verteilt ungefähr?
Geografisch verteilt zwischen Wien und
Bad Gäusern.
Ja. Aber das geht schon. Bis jetzt hat es funktioniert.
Ja, das ist bei der Marktmusik, wenn man das Repertoire mal hat, dann, wenn eine Geigerin, die Christina, die was auch bei den Bellygruppen spielt, keine Zeit hat, dann fragen wir die Gudrun. Und neuerdings werden wir auch
Matthias
fragen. Ja. Da sind wir relativ flexibel. Das macht auch dann viel mehr Spaß, weil es ist nicht immer das Gleiche.
Ja. Und Max, wer bist du?
Der Matthias.
Achso, Matthias.
Ich bin der Matthias Irrebauer. Spiele seit 3 Jahren Dudelsack.
Hm. Was für ein?
Eine Schäferpfeife in G vom Jürgen Ross. Und ich spiele halt dabei vor mich so hin und bin dann durch Zufall zu den Gasl-Spielern gekommen.
Mhm. Wie lange ist
das? Wir sind am Proben-Set.
Ein Monat. Ein Monat sowas, ja.
Und?
Mir gefällt es, es ist super. Nein, ich bin einfach froh, dass ich einfach wo mitspielen darf und auch für die persönliche Weiterentwicklung. Es ist schon ein ziemlicher guter Weg, den ich dabei gehe.
Mhm. Wo willst du jetzt hin damit? Mit den Gasl-Spielern?
Mit den Gasl-Spielern? Ich hab mir aber keine Ziele gesetzt. Es kommt sowieso, was so wie es kommt. Ja.
Stimmt wohl.
Genau.
Aber der Plan ist momentan einmal, dass der Matthias das Volksliederprojekt mitmacht.
Mhm.
Und
die, je nachdem, was Bedarf an
Mittelaltermärkten
mehr verfügbar ist, zu den Terminen.
Blöd dazwischen gefragt, wie viel spielt ihr als Gasl-Spieler? Auf wie vielen Märkten dreht ihr auf oder bei wie vielen Veranstaltungen?
Letztes Jahr war hauptsächlich der Schwerpunkt, das Weihnachtsprogramm, da haben wir 6, 7.
Mehr, glaube ich. Nein, ich glaube so, also das Weihnachtsprogramm werden jetzt da wahrscheinlich so, ich sage mal, zwischen 8 und 10 Veranstaltungen sein.
Okay.
November, Dezember.
Mhm. Und unter dem Jahr, wo kann man euch hören?
Zum Beispiel, wenn wir es passt, in Mauterndorf nächstes Jahr.
Ah, okay.
Sonst weiß man nicht, wer uns
haben okay. Habt ihr Webseiten oder ja. Habt ihr?
Ja.
Die lautet wie?
Gasl-Spieler.at.
Hm? Ja, du darfst
auch. Schaust mich sehr erwartungsfrei an. Ja, ich bin der Max, alias Rabern die Pfeife, spiele bei Rianon. Bin also für einen Teil des Krawalls von Rianon verantwortlich. Spiele dort hauptsächlich Blasinstrumente, also diverse Dudelsäcke, Schalmein, aber auch ein bisschen Lautengezupfe und diverse Kleinpercussion. Also quasi Mann für alles, wo man nicht viel können muss.
So, und jetzt darfst du uns auch noch erzählen, was du in deinem stillen Kämmerchen...
In meinem stillen Kämmerchen, wenn ich einmal ganz, ganz viel Zeit habe und vor allem gute Nerven, dann stehe ich mir in meine Werkstatt ab und drechsel da ein bisschen herum und versuche Dudelsäcke zu bauen.
Mhm.
Und manchmal mit Erfolg, teilweise mit weniger Erfolg, aber Brennholz, gedrechseltes Brennholz hat nicht jeder. Also das macht schon Sinn.
Ja.
Ist aber ganz interessant, weil man einfach sehr viel drauf kommt und andere Zugänge zum Instrument kriegt.
Das hat schon auch was, wenn man was baut.
Selbstverständlich, freilich.
Ändert das im Verhältnis zum Spülen vom Instrument eigentlich irgendwas oder ist das für das Spülen selber eigentlich nicht so wichtig?
Ja, sagen wir so, ich sehe schon so, je mehr man ein Instrument begreift, die Funktionsweise eines Instruments begreift, umso leichter tut man sich natürlich auch beim Spülen und bei der Wartung und ja, dem Instrument wirklich das zu entlocken, was an Potenzial drinnen steckt. Mhm. Sehe ich schon so.
Seht ihr das? Wie ist das mit anderen Instrumenten? Oder wie seht ihr das?
Ja, durch das, dass ich Instrumente baue, horcht man schon mal ganz anders auf die Instrumente, wie es klingen.
Was heißt das? Ich als Laie kann mir da jetzt wenig drunter vorstellen.
Ja, wie ist der Korpus vielleicht gemacht? Wie schaut die Dicken aus? Da gibt es gewisse Kriterien, die halt von der Stärken vom Material oder von der Engjährigkeit des Holzes.
Du baust, sollte man vielleicht dazu sagen, auch
Streichenseiteninstrumente.
Ah, okay. Ja, das heißt lauter Holzgeschichten.
Holzgeschichten mit Saiten.
Mhm, okay.
Und Wirbeln.
Okay. Wie hört man da den Unterschied? Oder ist das nur was der Fachmann außerhört? Oder ist das fürs Publikum schon auch hörbar, dass die Dinge anders gebaut sind?
Ja, mein paar Drehleiern hört man eindeutig. Feder Drehleier ist zu einer anderen unterschiedlich. Ich habe noch nie zwei gleiche gehört. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja. Es ist so, weil das Holz immer anders ist. Aha. Aber man offensichtlich dasselbe hat und dann die Stärken vielleicht ein bisschen variiert. Ja, das Holz ist nicht jedes Stückel gleich. Ne? Und das macht natürlich sehr viel das Klangkriterium aus.
Ja. Ne?
Und als Instrumentenbauer kann man da natürlich auch ein bisschen probieren. Ne? Wie ist das, wenn ich jetzt das so mache? Klingt das härter, lauter oder ist das besser, wenn das wach klingt und so. Aha. Dann probiere ich es ein bisschen feiner zu arbeiten und so weiter.
Aha. Wie ist das in der Percussion? Oder baust du Sachen selber? Oder?
Ich habe schon Trommeln gebaut, aber das überlasse ich den anderen. Ja, ich denke mal, ein paar Rahmen, eben so eine Rahmentrommel zu bauen, ist ja kein Problem und ein Feld drauf zu spannen, aber also ich denke mir, da ist kein Unterschied. Ja? Wenn ich ein Klick habe, klingt es gut. Und wenn ich mir irgendwo eine kaufe, muss ich auch ein Klick haben, dass es gut klingt. In Wahrheit ist es so. Und in einem Geschäft gehe ich halt hin und schaue mir, weiß ich nicht, 10 Bohrerns an, ja, und probiere die aus. Und die, was mir am besten gefällt, die nehme ich mir. Mhm. Ja? Daheim müssen wir die Zähne bauen. Dass ich mir noch eine aussuche, das ist nicht sinnig.
Ja. Du hast, wenn wir gerade bei dir sind, du hast vorhin was gesagt von einem Schulprojekt, das die Gastelspieler am Laufen haben.
Genau.
Was ist das?
Das machen wir zu zweit, der Andreas Neumeister und ich. Und das ist ein Projekt, das wir an Schulen anbieten, das was verschiedene Varianten gibt. Eine Variante ist natürlich das Volkslied.
Mhm.
Ja, quasi aus unter Anführungszeichen Konzertprogramm.
Mhm.
Die andere Variante ist, wir halten eine Geschichtsstunde.
Aha, ja, okay.
Und in dieser Geschichtsstunde hat der Lehrkörper die Möglichkeit, Themen zu wählen.
Aha.
Ja, für die Stunde.
Da geht es aber um Musik, oder?
Nicht nur. Ja, da geht es da geht es um Musik, da geht es um Instrumente, da geht es um Kleidung, da geht es um Lebensweise im Mittelalter, ja. Mhm. Da geht es um die Geschichte im Mittelalter schlechthin,
mhm,
ja. Ja, Handwerk, Handwerkszeug, ja. Und das Schöne daran ist, die Kinder können das alles angreifen, ausprobieren,
mhm,
ja. Das heißt, die können ein Kettenhemd anziehen, die können ein Schwert in die Hand nehmen.
Mhm.
Ja? Die können einmal sehen, wie man eine Sichel dangelt,
mhm,
ja? Schleift. Ja? Und solche Sachen einfach. Mittelalter zum Angreifen.
An was für Schulen oder an welche Schulstufe wendet sich das sozusagen?
Naja, prinzipiell einmal dritte, vierte Klasse Volksschule.
Aha, okay.
Ja? Ob da lernt man über das Mittelalter, also vierte Klasse, mhm, ja, ist an sich mir, aber dritte ist schon interessant, ne? Die Kinder sind schon interessiert.
Aha.
Und dann halt auch die Oberstufe, ne? Mhm. Also Hauptschule.
Ja, im Gymnasium oder so geht's ein?
Schauen wir mal. Also jetzt haben wir mal Angebote geschrieben und das ist einmal, schauen wir mal, was passiert. Ne? Mhm. Das ist alles neu, nicht? Immer diese Volksliedergeschichte und eben dieses Schulprojekt, das ist alles neu. Das ist alles im da haben wir die Aussendung gemacht, das da haben wir Programmproben und so weiter. Ne? Okay. Also das ist alles ein Entstehen eigentlich. Ne?
Weil du gesagt hast, Volksmusik und Volksgeschichte des Volksliedes.
Ja.
Was muss ich mir da drunter vorstellen? Oder was kann ich mir da drunter vorstellen?
Deutschsprachige Volkslieder, ja, mit zum Teil, wo man so halt weiß, geschichtlichen Hintergrund.
Mhm. Ja. Ja, was war das zum Beispiel für eins?
Zum Beispiel, es geht eine dunkle Wolke herein, ein Lied aus dem 30-jährigen Krieg, ja, das sehr lieblich ist, ja, aber wenn man hinter den Zeilen liest, ist das eine ganz arge Geschichte.
Worum geht's da?
Da geht es darum, dass die Schweden in Deutschland einmarschiert sind. Ne? Und besungen wird aber, es kommt eine dunkle Wolke rein.
Ne? Also,
wird deucht, es wird ein Regen sein. Das ist nicht nur ein Regen, ne? Das ist ein handfestes Gemetzel gewesen.
Blutregen.
Ja, Blutregen, genau.
Ja. Da kann ich vielleicht zurückverweisen auf die Sendung vom letzten Mal, nämlich meine und die vom Florian Machel, wo wir uns über Religionsgeschichte in meinem Fall und Religion in der Darstellung, das ist der Flo Machel, unterhalten haben, wo wir die Rahmenbedingungen, die dorthin geführt haben, ein bisschen besprochen haben. Also das ist vielleicht nicht uninteressant von der Seite. Ja. Aber zurück zum eigentlichen Thema, Instrumente. Ja, nein, zuerst spielen wir ein bisschen Musik.
Spielen wir für die Geißelspieler. Schauen wir Weihnachtslied. Oder?
Ja, was hören wir noch?
Kannst du aussuchen. Was ich recht gern mag, ist, ich stehe an deiner Krippe hier.
Okay, passt. Dann spielen wir das mal.
Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesulein, mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, erzähl und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Sonne, die mir zugebracht, Licht, Leben, Freude und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie wie schön sind deine Strahlen. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich satt nicht sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen.
Okay, das war jetzt ein Stück vom Johann Sebastian Bach. Ja, wir empfehlen dem geschätzten Publikum, sich die CD zu kaufen und dort alles Interessante nachzulesen. Ja, Instrumente. Stefan, du baust und spielst Instrumente. Was für Instrumente?
Ich baue und spiele Drehleier, Laute, Rotter, Psalter, Dulcimer.
Ich stelle jetzt mal ein paar blöde Fragen, nämlich was ist ein Dulcimer, was ist ein Rotter, was ist ein Psalter überhaupt? Was stellen wir darunter vor und wie spielt man das?
Dulcimer ist ein Zitherort, das heißt, das Instrument liegt am Tisch, hat ein Griffbrett.
Ja, wie groß ist das ungefähr?
Das ist ungefähr so 80 cm lang, 30 cm breit, hat einen Klangkörper, also ein Resonanzkörper und ein Griffbrett und wird eben wie ein Zither liegend gespielt.
Wie viele Seiten sind da ungefähr drauf?
Meins hat 4 Seiten und die sind in Quinten gestimmt. D-A. Das heißt, man kann es in gewisser Weise auch zu einem Partoninstrument zählen, weil immer die Basstöne dauernd mitgespielt werden. Gleichbleibende Basstöne.
Wie hört sich das an?
Das hört sich ungefähr so an.
Thank you.
Dulzimmer, von, ist das ein mittelalterliches Instrument oder wo kommt das her?
Die Dulzimmer ist jetzt amerikanische Volkszither in die Appalachen, ist aber für die Angelsachsen nach Amerika mit Umi gegangen und ist sozusagen verwandt mit dem mittelalterlichen Scheithold. Das war die mittelalterliche Form einer Zither und die haben sie da drüben einfach weiterentwickelt und es ist als Volksinstrument erhalten geblieben.
Aha. Appalachen, das ist Mittel, also östliches Mittelamerika. So.
Amerika. Das kann ich nicht so.
Dort, wo die amerikanische Popmusik passiert.
Johnny Mitchell hat auch ein Stückchen mit Dulzimmer aufgenommen.
Ich habe CDs daheim.
Dulzimmer-CDs.
Amerikanische.
Wie spielt sie das? Ich meine, ist das wie eine liegende Gitarre, die ein bisschen anders klingt? Oder wie ein Bass oder so? Oder?
Schon, wie eine liegende Gitarre. Und das hat ein, sie spielt sich relativ leicht. Dadurch, dass die Quintenstimmung ist, hat man immer einen Klangteppich, der passt. Und man kann mit einer oder zwei Seiten einfach die Melodien dazu spielen. Relativ unstressig.
Ja. Wie spielst du das? Spielst du das mit
der
Hand?
Das wird mit der linken Hand wird gegriffen und die rechte Hand zupft entweder die Seiten oder schlägt es mit einem Plektrum.
Also wirklich wie eine Gitarre, die halt liegend.
Ja, oder wie
ja.
Genau, kann man so.
Dulzimmer.
Okay.
Die Scheithold, das war ein wenig anders. Ne?
Wie hat das ausgeschaut?
Naja, das war ein Brettzitter. Ja. Und hat aber nur eine chörige Melodieseite.
Was ist eine chörige
Melodieseite? Zwar im gleichen Ton.
Ah, okay. Ja.
Chörig. Ja.
Cool, ja. Okay.
Ja. Und ein paar Tonseiten. Die hat man aber gespielt mit zum Greifen ein Stäbchen, ein Holzstabel.
Aha, okay.
Ja, und zum Schlagen eine Feder.
Aha.
Federkiel, so das
Federkiel.
Genau. Das heißt, das hat ein wenig so ganz wie eine Slide-Gitarre gelungen, also vom Sound, das Green.
Ja. So Bünde gibt es bei der Dulzimmer aber nicht, oder?
Doch, schon? Bünde gibt es.
Ah, das mit Dulzimmer. Und war das beim Drumscheit?
Beim Scheithold.
Beim Scheithold, ja.
War das auch. Und da gibt es auch eben die Dulzimmer, wenn ich da denke, ist chromatisch, ne? Im Gegensatz zum Scheithold, das ja diatonisch ist.
Ja, das sind zwar sehr interessante Begriffe. Könnt man die bitte erklärt haben?
Okay. Ja, chromatische Tonfolge ist die ganze Tonleiter mit sämtlichen Halbtönen. C, Cis, D,
Dis, also moderne
E,
mehr,
F, oder? Fis, G. Die normale, die übliche Tonleiter, die es gibt. Und die diatonische ist sozusagen die Tonleiter der Töne, die in einer Dur vorkommen. Zum Beispiel in der C-Dur, C, D, E, F, G, A, H, C.
Ah, okay. Ja.
Und da fehlen die ganzen Mitteltöne, ne? Die ganzen Halbtöne.
Klar.
Sind bei der diatonischen nicht dabei. Man ist natürlich dadurch ein bisschen eingegrenzt in dem, was man spielt. Allerdings kann man sich auch in dem Rahmen, wo man spielt, kaum verspielen, weil jeder Ton passt immer in gewisser Weise zum anderen. Und das hat auch sehr was Befreiendes.
Ja. Und man hat halt nachher für jede Tonart ein eigenes Instrument.
Ja.
Ne?
Oder man stimmt nicht um.
Nein, man tut nicht umstimmen. Genau. Also die Scheitholzspieler, die ich so kenne, die haben halt zwei, drei, vier Instrumente und wechseln das halt. Ne? Je nach Tonart.
Ist das schwierig zu spielen?
Nein.
Okay. Ich meine, ist schwierig, was weiß ich, schwierig relativ zu einer Gitarre zum Beispiel. Ja.
Nein, ist
leicht
einfach,
oder schwer?
Einfach.
Sehr einfach, also auch für einen Zivilisten.
Ja, da reicht eh eine Sendung nicht aus, weil über die Brettzitter an sich kennt man jetzt da.
Ganz Romania-Töne.
Ist ja klar.
Lustigerweise bei uns auf dem Mittelaltermarkt keiner einsetzt. Gell?
Ja, nein, geht ja nicht. Du musst sitzen, das ist schwierig. Ne? Aber es gibt, das hat es ja bei uns in vielen Varianten gegeben. Nicht? Und ein ganz bekanntes ist das Epinette Vogese. Das ist auch sowas. ist genau das gleiche wie unser Scheithold. Mhm. Bei uns hat es das Scheithold gegeben. Und in den Vogesen hat es halt das Vogesen-Epinett, mhm. Epinette Voges gegeben. Aber das ist im Prinzip das gleiche Instrument. Ne? Mhm. In Schweden hat es, weiß ich aber nicht, was da
Kantele.
Kantele, ja. Genau.
Nein, das ist eher
in Leine. Tirol, ja. Wo es ja quasi Ausland ist, nicht? Mhm. Du hast Raffele. Mhm.
Ja. Ja, das sind alles Zitterspielarten.
Das sind alles ja. Brettspiel. Das heißt, Urbrettzittern.
Ja. Das heißt, ja. Ihr habt einen Klangkörper oder habt einen Klangkörper genau. Habe ich schon. Ja?
Ja, ja.
Sprich,
ja, ja.
Holzkisten mit einem Klangkörper, genau. So also mit Schlitz oder mit Löchern, damit es klingt. Ja. Ja. Schalllöcher und Seiten drauf gespannt und halt in irgendeiner Weise bedient.
Genau.
Mit irgendwelchen. Und mit Fingern, mit Stickeln.
Abstammend sind diese ganzen Brettzittern. Ja, also die erste Brettzitter an sich als solche ist eigentlich das Monochord.
Ja.
Ja, Monochord. Das ist nichts anderes wie ein Holzschachtel mit einer Seite drauf und ein Steg, den man verschiebt. Mhm. Ja, das heißt, du machst die verschiedenen Töne damit, dass du anschlagst, hast dann Ton und was du kurz Gehör hast, da wischt noch einen richtigen zweiten Ton.
Das fällt sozusagen unter die Instrumente, wo die Saiten verkürzt werden. Es gibt da Instrumente, wo die Saiten nicht verkürzt werden. So wie eine Harfe, da wird die Saite nicht verkürzt. Aha. Dafür gibt es umso mehr Saiten. Beziehungsweise eben auch, wie es bei der Rotter ist.
Rotter?
Die Rotter ist eine Leierart. Das ist im Prinzip die Urform nichts anderes wie ein ausgehöhlter Baumstamm. Baumpfosten, Holzpfosten, der ausgehöhlt ist mit einer Holzdecken geschlossen, also hat man einen Resonanzkörper und über den sind Saiten gespannt. Ne? Und man kann sich das vorstellen wie eine kleine Harfe. Ja. Oder die Leier, die Lyra, was man aus den griechischen Abbildungen sieht.
Aha.
Und gefunden haben wir die Instrumente in einem Schiffsgrab in England, in Sattenhoo, beziehungsweise in Alemannengräbern in Norddeutschland. Das sind auf 60. bis 9. Jahrhundert datiert und waren Grabbeigaben von Adeligen. Daraus lässt sich schließen, Adelige haben Rotter gespielt.
Klar.
Und aus der Rotter ist ab dem 10. Jahrhundert die Krus geworden. Die hat dann irgendwann ein Griffbrett gekriegt, die Rotter, wo man dann die Saiten verkürzt. Und ab dem 10. Jahrhundert ist ja der Geigenbogen, Streichbogen vom Orient ins Abendland gekommen. Und da ist dann die Krus drauf geworden, die in England, Irland bis zum 18. Jahrhundert noch gespielt worden ist.
Aha. Wie ist das? Weil in unserer Sendung, also Max und ich damals, zum Thema Musik hast du mal gesagt, dass die Vorformen der Leiern, also das, woraus dann später die Leiern werden, eigentlich aus dem arabischen Raum über Spanien reingekommen ist. Ist das eine Parallelentwicklung oder
hast du da die Drehleiern gemeint? Oder
die Leiern? Ich weiß nicht, wovon wir da genau jetzt geredet haben.
Weiß nicht, wir haben nur über Leiern, glaube ich, geredet.
Ob wir über die normale Leier geredet haben, weiß ich jetzt
das
nicht.
Das
im Prinzip im alten Ägypten schon.
Leier. So richtig, so mit Klangkörper und Steg
und Saiten.
Also eigentlich für unser Gitarren
Griechenland,
Instrument.
Griechenland gibt es ewig, nicht?
Ja, Griechenland.
Also das ist.
Also
dass eine Leier aus dem arabischen Raum zu uns gekommen ist.
Von der Leier habe ich das auch noch nicht gehört.
Das
bin mir jetzt nicht sicher.
Kann ich mir nicht.
Ich weiß jetzt nicht mehr.
Wobei mich auch wundern darf, dass im arabischen Raum keine Leiern gehabt hätten.
Ich gehe da eher von einer Parallelentwicklung aus.
Ja. Das glaube ich auch.
Wie halt das Radl auch an verschiedenen Orten der Welt gleichzeitig erfunden worden ist, weil es
einfach auf der Hand liegt. Da ist bei Instrumenten sehr viel parallel passiert. Ja. Weil es eine gewisse Logik hat.
Na sicher.
Und ich denke mir eben, einen Korpus zu nehmen und Saiten drauf zu spannen, ist eh kompliziert, aber oder Logik. Ne? Aber bei Trommelinstrumenten habe ich das festgestellt, dass die gleichen Trommeln auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit gegeben hat. Mhm. Ja, eben diese typische Bechertrommel, Djembe, mhm, ja, das ist wahrscheinlich die, die ja jeder kennt,
ja,
heutzutage, ja, hat es auf der ganzen Welt gegeben. Und es hat in Böhmen hat man einen Fund gemacht von einer Bechertrommel aus Ton, also ein Korpus, das fehlt mhm natürlich ja immer, ist datiert mit 2000 vor Christus.
Warum? Woran haben die erkannt, dass das tatsächlich ein Trommel ist und kein Gefäß oder so irgendwas?
Weil es am Korpus Knöpfe gehabt hat, wo man das Fell gespannt hat. Und oben und unten offen.
Ja,
zur
ja
Udu zum Beispiel, ein Percussion-Instrument, ja, die Udu, was nichts anderes heißt, ich glaube Nigeria ist die, glaube ich, also vom Namen ja her, was nichts anderes heißt wie Krug, ja,
aha,
die gibt es oder hat es immer gegeben in Indien, in Afrika, in Mexiko.
Aha.
Das ist halt schon weit auseinander. Ne?
Ja, ja,
schon. Ne? Also es ist einfach naheliegend
ja
oft. Und ich denke mir auch bei lauten Instrumenten, weil,
ja, ich meine, Bögen als Jagdinstrument ja hat es auch überall gegeben. Und ein Bogen ja ist die Urform des Instruments, so das lässt ihn.
Ja. Irgendwann kommt man dann auf das Pferd,
ja,
wie kann man das Pferd jetzt noch lauter machen?
Ja. Genau. Also,
ein Holzkörper dran und schon ruppeln. Genau.
Und Spirit Bau war halt der Anfang. Ne?
Genau.
Das ist genau der Bogen einfach. Ja. Stabal, Bogen draufhauen.
Ja. Maximal vielleicht nur irgendwann Kibus reingezwickt, dass es ein wenig lauter wird.
Und genau.
Schon, was ist ja ein Kibus?
Ein Kürbis.
Kürbis.
Schallkörper.
Einfach, ne? Getrockneter ausgehöhlter Kürbis. Und schon hat er einen Schallkörper, oh, ja, ohne dass du ihn ändern musst.
Schon klar. Ja, wie baut man sowas heute?
Man nimmt einen Pfosten und hüllt ihn aus.
Ja, braucht man.
Also ich baue die Rotter genauso wie damals. Allerdings nehme ich halt nicht einen Holzhammer und schärfe mir das. Oder schmiert man das Stecheisen selber? Ja. Ich nehme halt einfach eine Bohrmaschine, fülle das ja aus, schnitzt das nach, dass die richtige Stärke da ist, ja, die glaubt, was richtig ist. Versuche ein gescheites Holz zu nehmen.
Was nimmst du da?
Alles Korpus, Ahorn, Esche, Birne, Kirsche, Laubholzer.
Ja. Macht das viel Unterschied?
Es macht einen Unterschied, ja, weil es gibt Hölzer, die weicher sind, das hört man auch im Klang.
Mhm. Wie klingt das dann oder was ist der Unterschied?
Je härter das Holz und je fester, umso härter ist auch in gewisser Weise der Klang.
Aha.
Was natürlich auch heißen kann, dass der Klang um das strahlender ist,
aha,
aber auch oft zu hart ist. Nicht? Das hängt dann wieder mit der Stärke des Holzes zusammen. Ne? Das ist immer so eine Abstimmung. Welches Holz nehme ich? Wie stark tue ich das dann ausarbeiten, dass das eine harmonische
aha
Geschichte wird dann. Ne?
Ja. Rotter, hören wir uns das einmal an. Welche
ist die, man da jetzt hört? Es gibt verschiedene. Also man hat gefunden, die Rotter von 5-seitig bis 16-seitig.
Aha.
Ich baue meine. Ich habe eine 5-seitige und eine 9-seitige. Das heißt, 5-seitige ist pentatonisch und die 9-seitige ist diatonisch. Und da haben wir für jede ein Hörbeispiel.
Aha. Das heißt, wir hören jetzt zuerst die pentatonische.
Pentatonisch.
Und dann die diatonische.
Und die diatonisch, genau.
Thank you.
Ja, jetzt haben wir Dulzimmer und Rotter. Im Prinzip. Was spielst du sonst und was baust du sonst noch für Instrumente?
Bü und baue noch Drehleiern. Das ist eigentlich mein Lieblingsinstrument oder das Ausgangsinstrument meines überhaupt Bezugs zum Instrumentenbau. Weil halt der Drehleier einfach so viel hergibt. Man bedenkt, dass die schon ca. 1000 Jahre alt ist, wo die Idee einer Drehleier als Organistrum in der Kirche verwendet worden ist, wo ein Rad sozusagen den Geigenbogen entspricht und die Seiten angestrichen werden.
1000 Jahre, das heißt eigentlich Hochmittelalter, ottonische Zeit. Gibt es da einen Nachweis?
Der Nachweis ist an der Kirche von Santiago de Compostela in Stein gemeißelt. Da sind zwei Organistrumspieler abgebildet.
Haben die damals ausgeschaut wie unsere, also wie die Drehleiern, die man heute bei dir sieht? Oder
die waren groß und sind für zwei Personen gespielt worden.
Wow.
Einer hat Draht und der andere hat die Töne verkürzt.
Allerdings
nicht gedrückt, sondern gezogen.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, die Töne werden bei der Drehleier mit Tasten verkürzt.
Ja, ja.
Die Tasten entsprechen den Bänden einer Gitarre.
Ja, klar.
So. Und die heutigen Drehleiern werden gedrückt, die damaligen sind von der anderen Seite nicht gedrückt, sondern gezogen worden.
Wie muss man das?
Technisch im Prinzip das Gleiche ist. Die Seite wird mit einem Holzstickel verkürzt.
Das heißt, der hat einen Schieber in der Hand und zieht den entlang von der Seite zurück, hin und her.
Er hat, wenn man sie jetzt
nur anstatt
Kitarrengriff bringt, dann hat man jede Menge Bünde. Und anstatt der Bünde gibt es bei der Drehleier für jeden Band eine Taste.
Ja, klar.
Und die wird sozusagen abgedrückt, damit die Seite verkürzt und der Ton verändert dadurch.
Ist ja klar, ja. Und wo zieht der jetzt? Zieht der, hat der einen Ring statt einer Taste? Oder
der zieht wahrscheinlich irgendwie so zurück. Das ist im Prinzip nichts anderes.
Genau sieht man es nicht, aber vermutlich irgendwelche Holzstickel, wo er einfach angezogen hat.
Nein, ich weiß nicht.
Rein die umgekehrte Lösung, wenn man von einer Seite von unten nach oben Tasten drückt, ist im Prinzip dasselbe, wie wenn man von oben, von unten herauf
zieht.
Eine Tasten zieht.
Ja.
Dann gibt es dasselbe.
Wie groß waren die Dinger?
Ich glaube 1,5 Meter. Ne?
Ja, zumindest.
War jetzt ungetüftet. Weiß man oder weiß man, wie viele Seiten die Dinger gehabt haben oder irgendwas über den Klang? Kann man da was sagen?
Klang? Es ist wahrscheinlich ein Quarten gestimmt gewesen. Aber ob es da wirklich nachweislich was gibt, es gibt in Deutschland einen Drehleierbauer, der hat einmal so über den Instrument gebaut. Das ist ein Kircheninstrument.
Immer schwierig, da Schlüsse zu ziehen auf den Klang. Von einer Abbildung und von einer rein bildlichen Darstellung zu schließen, wie das gekommen hat. Ist
zu derer Zeit waren die Quarelle in der Kirchenmusik.
Gibt es irgendwelche weiteren verfolgbaren Entwicklungsschritte bei der Drehleier, wo man sagen kann, okay, zu der Zeit ist größer oder kleiner geworden oder hat sich
ja, es ist dann einfach ein Volksinstrument geworden, die Drehleier.
Ja, wann ungefähr?
Abbildungen von Kostenleiern gibt es vom 13. Jahrhundert. Kostenleier ist eine Drehleier, wo es in einen Kasten eingebaut ist und man nur die Tasten sieht und die Kurbel. Was anderes ist versteckt. Und Drehleiern haben sie entwickelt. Weiß ich nicht wie unabhängig, aber von Spanien bis Norwegen, Russland, im ganzen westlichen Raum, was ich weiß. Und dadurch hat es die verschiedensten Formen und geben, was aber das Prinzip war das gleiche. Ein Rad streicht Seiten an und Tasten verkürzen das. Und das Besondere der Drehleier, das was sie mit dem Dudelsack verwandt macht, sind die dauernd gleichbleibenden Töne, die es hervorbringt. Also man hat einen Grundton, der quasi als Teppich da liegt und über den Grundton macht man seine Melodien.
Und wie funktioniert das? Wie ist das technisch gelöst, das meine
Batterie? Ja, ein Rad,
ja.
Sagen wir mal, betätigt drei Seiten. Hm. Eine Bassseite,
ja, okay.
Das ist ein Dauerton in Bass,
okay.
Tiefer Ton, Dauerton. Eine zweite Seite, die ein Quint oder ein Quart höher ist, auch ein Dauerton. Mhm. Die zusätzlich über ein Holzstickerl, ein bewegliches Holzstück, geht die Seite. Wenn man jetzt bei dem Rad fester dreht, dann fängt das Holzstück zum Schäbern an, das ist die Schnarre. Also man kann mit einer Drehleier einen Rhythmus spielen. Ja, im Prinzip eine Drehleier hat drei Seiten. Mhm. Und eine Seite davon ist eine Melodieseite, die Melodien spielt, die anderen sind Begleitseiten, die immer denselben Ton hervorbringen. Ne?
Gibt es welche mit mehr Seiten oder wird es dann zu kompliziert?
Es gibt meine Drehleiern, die einfachen, kleinen, Kostenleiern, haben bei mir 6 Seiten.
Aha.
Und die große hat bei mir 7 Seiten.
Ja, wie?
Das heißt, spielen tut man meistens nur mit 3 oder 4 Seiten. Das andere ist, kann man aushängen. Das heißt, vom Rad weg tun, dass nicht gerade spielt. Man ist dadurch ein bisschen flexibler, weil man die Tonarten ändern kann. Andere Tonart einstellen kann.
Das heißt, ich hab jetzt auf verschiedene Tonarten gestimmte Melodieseiten. Und
Begleitseiten?
Begleitseiten und je nachdem, was ich halt gerade spielen will, wie viel bringe ich da, ja, wie viel Melodien oder wie viel Tonarten kann ich realistischerweise in so einer normalen Leier?
Ja, Tonarten.
Oder
die Stücke sind so konzipiert oder die meiste Volksmusik, dass man, so wie wenn ich jetzt eine Gitarre spiele, C, F, G.
Aha.
Das sind 3 Akkorde, mit denen kann ich schon hunderte Stücke spielen, zum Beispiel jetzt. Nicht? Aber da brauche ich die Drehleier nicht rumstellen, bewegt sich die Drehleier eh in dem System. Ja, im Prinzip nichts anderes wie der Dudelsack. Man ist natürlich auf einen gewissen Tonumfang beschränkt, aber der ist gar nicht so klar, wie es vielleicht jetzt in der Theorie ausschaut.
Die Träger ja sicher flexibler durch das, dass die meisten doch chromatisch sind, was du halt nicht von jedem Dudelsack behaupten kannst. Also genau, wenn du da Pech hast, dann hast du original 9 Töne zur Verfügung und das war's dann.
Ja, das.
Da ist relativ schnell Schluss mit der Gaudi dann.
Wie ist das dann beim Dudelsack? Hat man normalerweise 2 oder 3 Dudelsäcke mit oder reduziert man sein Repertoire einfach auf das?
Ja, gut, das ist ja die Kunst. Das kommt auf die Mitmusiker aus. Wenn die sagen, nein, wir spielen das nicht in A, sondern in D, dann hast du verloren.
So ist es, dann hast du das Bomberl.
Da helfen mein Drehleierspieler wieder die Seiten zum Umhängen und ich spiele.
Genau, dann so, meistens heißt es dann zum Drehleierspieler, geh komm, stimm um, geschwind, du tust die leichter. Ne? Ja, dann muss halt der Drehleierspieler seine ganzen Seiten
umstimmen,
umkurbeln und hat noch das
Geschirr. Mein Umbohren, das ist nicht so.
Okay, ich würde sagen, spielen wir mal geschwind irgendein Stickel mit einer Drehleier und dann schauen wir weiter.
Heiland reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf, Eis ab vom Himmel, Turmtür, Eis ab, wo Schloss und Riegel für. Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland fließ, ihr Wolken brecht und regnet aus, den König über Jakobs Haus. O aus, schlag aus, o Erd, das Berg und Tal, in alles Welt. O Erd, erfühl, dies Blümlein bring, o Heiland aus, der Erden springt. Bleibst du Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt. O komm, ach komm, vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. Klare Sonne, du schöner Stern, dich wollen wir anschauen gern. O Sonne, geh auf und deinen Schein in Finsternis wir alle sein. Leiden wir die größte Not, vor Augen steht der ewige Tod. Ach komm für uns mit starker Hand, vom Elend zu dem Vaterland. Danken dir, unserem Erlöser für und für. Da wollen wir erloren dich, je allzeit immer und ewiglich.
So, das war jetzt O Heiland, reiß die Himmel auf. Von wann ist das?
1666. Das war Augsburg. Aha. Rheinfelsches Gesangbuch.
Ja, nochmal zurück zu den Drehleiern. Oder ja, gibt's da vom Klang und vom Einsatz geografische Unterschiede? Weil du gesagt hast, die haben sich ja eigentlich in ganz Europa oder eigentlich in der ganzen westlichen Welt verbreitet. Gibt's da typische Arten von Drehleier oder?
Ja, es haben sich einfach typische Formen entwickelt. Aha. So wie die Französischen haben immer einen Lautenkorpus.
Ein Lautenkorpus schaut wie aus, oder was muss ich mir darunter vorstellen?
Ein
Birnenkörper.
Ein Birnenkörper.
Ah, birnenförmig, okay.
Eine halbe Birne mit Klangdecke. Und das ist ein ziemlich großer Korpus, also ein ziemlich großer Resonanzkörper, dementsprechend laut sind die auch. Und im Zentrum von Frankreich gibt es, so wie bei uns, die Blasmusik, ganze Verbände von Drehleiern, die was zu 20 durch die Straßen ziehen, und jeder hat eine Drehleier. Ne? Das ist schon interessant. Ich habe es noch nicht gehört.
Die Frage und die Stimmen.
Das war ein ja. Ringen darf es nicht.
Was vielleicht auch interessant ist zur Drehleier in Österreich, war die Drehleier bis Ende des 19. Jahrhunderts ein Bettelinstrument.
Hat man das
war ein Einsatz als Bettler. Also Bettler haben Drehleier gespielt.
Ja.
Also nicht Drehorgel,
ja.
Sondern Drehleier.
Ist das von ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, höheren Gesellschaftsschichten dann haben die auch Drehleier gespielt oder war das was geächtet?
Das ist verschieden.
Oder weiß man das nicht?
Da kann ich es nur spekulieren, aber ich glaube, dass die Drehleier immer Volksinstrument war. Mhm. Kein höfisches.
Ja, mit kurzen Ausreißen. Im Barock hat es einmal Ruhe bei uns gegeben. Im Barock hat es kurz einmal eine Stimme gegeben,
wo man immer sagt, okay.
Ja,
sogar richtig. Musik
ja.
geschrieben.
Aha, Leopold Mozart hat auch für Drehleier und Dudelsack komponiert. Ja. Aber das war ein kurzes
Ausreißen. Das war ein kurzes
Ausreißen. Wieder abgerutscht. Ja.
Aber ich glaube, das ist eigentlich ein...
Ja, war ein Mittelalter, war die Drehleier schon sehr verpönt und immer mit Bettlern und Blinden und so weiter in Verbindung gebracht. Und weißt du, das gesagt hast, eben Österreich letztes Jahrhundert, ich habe Abbildungen daheim aus Amerika zur Zeit der Industrialisierung, da waren die Driller ja auch sehr weit verbreitet unter Bettlern. Also. Das sind ziemlich wüde Bilder da. Ja. Kleine Kinder, die da auf der Straße dreckig und abrissen und mit Leier. Also das ist ziemlich arg.
Da hat es auch die Leiermädchen gegeben, die was.
Genau, in die Clubs und so weiter. Also die Cancan-Mädels, die auch mit Drillern gespielt
haben. Vom Land sozusagen in die Stadt gehen müssen, weil die Ländereien haben sie nicht mehr kleiner aufteilen können unter die Kinder und irgendwie hat gehen müssen. Und die sind sozusagen dann meistens im Hofen als Instrumenten, also als Musikantinnen gelandet.
Aha.
In irgendwelchen Spelunken.
Genau.
Zwielichtigen.
Dann muss ich wirklich, ich meine, dann muss ich eigentlich Drehleiern in verschiedenen Qualitäten überall gegeben haben. Nämlich wirklich in rauen Mengen, wenn das so verbreitet war. Hat da jeder seine eigenen Leiern baut oder...
Ja, es gibt ein paar namhafte französische Drehleierbauer. Es gibt, also vom 18. Jahrhundert oder so. Und eben auch in Ungarn hat es einfach namhafte gegeben. Es waren großteils natürlich sehr einfache Instrumente. Und sie haben auch Bauernleiern geheißen. Bauernleier ist eine einfache Drehleier, die was halt einfach in der Baumstamm an einem Nagel gehängt ist. Und wenn man es braucht hat, hat man halt gespielt damit. Rein als Volksmusikinstrument, nicht nur als Battle-Instrument, sondern auch in der Volksmusik.
Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass das waren wirklich diese dreiseitigen. Was? Die haben wahrscheinlich wirklich nur drei Seiten gehabt.
Auf die Grundbedürfnisse reduziert.
Und möglicherweise, weil sowas habe ich bei einer Abbildung ja auch schon gesehen, habe ich ja glaube ich gesagt, diatonisch, ne?
Ja.
Die nur eine Reihe gehabt haben.
Ne?
Also wirklich sehr einfach gemacht.
Ja, gerade im Bayerischen ist ja immer sehr viel gesungen worden. Nicht? Und wenn du sowieso mehr Leute zusammen hast, die singen, dann brauchst du ja ein Begleitinstrument und kein Führungsinstrument.
Ja,
genau. Ja. Es ist auch mit Klarinetten, Geigen und Bock zusammengespielt worden in der Volksmusik in Österreich und Tschechien da. Das war die übliche Besetzung.
Das war Driller, Bock.
Driller, Bock, Geigen und Klarinetten.
Ja. Das ist aber schon relativ spät, 18. bis 19. Jahrhundert, oder?
Genau.
Ja. Okay. Weil du gesagt hast, okay, die französische Form ist sehr lautenähnlich, also mit einem so einem Birnenförmigen. Was sind da andere Formen, die es so gegeben hat oder die es so gibt?
Ja, die ursprüngliche waren die Kostenleiern, die man halt nur mehr von Abbildungen kennt, weil es keine vorhandenen Drehleiern gibt es nicht mehr, die 700 Jahre alt wären. Kitan ähnlich, also vom Korpus her, also flach und tailliert wie eine Gitarre. Das waren die üblichen Formen.
War diese Form weit verbreitet oder...
Ja, die ganzen Bauernleiern und einfachen Leiern waren die Kitan.
Also, die, was ich so kenne, an sich waren so.
Ja, okay. Ja, dann sollte man es vielleicht anhören, wie die klingen. Die erste ist, glaube ich, eine französische Leier, gell?
Ja, aber französische und eine Kastenleier.
Okay, passt. Dann hören wir das mal in der Reihenfolge und melden uns dann wieder zurück.